Dieser Podcast ist übrigens für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert und deswegen würde ich mich wirklich tierisch freuen, wenn ihr ab sofort bis zum 20. Mai beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises für Peter und der Wald in der Kategorie Beste Information abstimmen würdet. Vielen, vielen Dank. Ihr findet den Link übrigens in den Shownotes. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir einen ungewöhnlichen Waldspaziergang, nämlich eine Survival-Tour, die ich aber nicht durchführe, sondern Moritz und Tobias. Ich sage immer, bin nur am Anfang dabei und möchte euch mal ein bisschen einführen, was bedeutet das, was kann man machen im Wald, wie fühlt sich das an. Ich selber habe das früher ziemlich häufig gemacht, um alten Wald zu retten und der Gemeinde andere Einnahmen zu ermöglichen. Aber das Ganze macht natürlich auch tierisch Spaß. Zumindest so lange, bis man einen Bandscheibenvorfall hat. Und ich hatte, glaube ich, jetzt schon zwei mindestens. Und schlafe jetzt lieber zu Hause. Aber freue mich immer, wenn das jemand anders macht. Und dann hören wir gleich mal rein.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Fangen wir mal damit an, was nehmt ihr eigentlich mit? Also ihr könntet euch ja jetzt auch hier ausziehen und sagen, Survival ist blank. Also irgendwelche Hilfsmittel würde ich persönlich auf jeden Fall mitnehmen. Das okay.
Machen wir tatsächlich auch, wenn du gleich weg bist. Gibt es doch auf YouTube, glaube ich, eine Serie irgendwie Naked Survival.
Stimmt. Ja. Nee, das machen wir nicht.
Also wir haben ein paar Sachen haben wir tatsächlich mitgenommen. Wir haben ein Messer dabei, wir haben einen Feuerstein dabei. Also wir haben so einen Magnesium-Feuerstein. Eigentlich machen wir es ja immer mit dem echten Stahl- und Feuerstein bei unseren Events in der Waldakademie. Aber wir haben jetzt uns auf den Magnesium-Feuerstein geeinigt, einfach weil es schneller geht. Schlafsäcke, Tassen und ein Tarp.
Eine Schnur.
Ja, und das war's tatsächlich.
Klingt jetzt nach Survival Light, aber man sollte nicht vergessen.
Wir haben Schlafsack, eine Tasse, Messer und eine Schnur und ein Tarp
dabei. Ich sage es nur, das hört sich zu Hause vielleicht so an. Ich habe das ja selber alles schon mitgemacht und weiß, das ist eben nicht Survival Light, sondern das ist schon, kann auch schon unangenehm werden, weil, man darf nicht vergessen, es fängt leicht an zu regnen, Teil 1. Das zweite ist, es wird langsam dunkel. Die Frage, was ihr essen wollt, können wir gleich klären. Mir fällt momentan nichts ein. Es wird nachts kalt und ihr macht das zwei Nächte, richtig?
Ja, genau.
Und das kann schon nett werden, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist schon anspruchsvoll. Ja, anspruchsvoll, als es jetzt vielleicht klingt. Aber vielleicht klingt das für euch, wie ihr zuhört, ja schon anspruchsvoll, genau. Dann mal los in den Wald.
Bauen wir das Lager auf. Ja, wo übernachten wir jetzt hier am besten? Wir stehen jetzt hier in einem sehr dunklen Fichtenwald, wo wir auch die Waldakademie-Events drin machen. Zum Übernachten eigentlich perfekt. Man bleibt trocken.
Warum? Warum ist das perfekt? So eine olle Fichtenplantage.
Ja, es ist wirklich eine dicht stehende Fichtenplantage. Hier wird auch nichts gemacht oder fast nichts. Und ja, dadurch ist das Kronendach sehr dicht. Es kommt sehr wenig Wasser auf den Boden. Das ist so eine typische Charakteristik einer Fichtenplantage. Und ja, man schläft hier sehr trocken. Das ist sehr gut.
Man glaubt das ja nicht, ne? Also wenn man den Leuten sagt, ja, die Waldakademie, die hat einen ganz tollen Wald zum Übernachten. Eine olle Fichtenplantage, aber ihr hört vielleicht den Bach hier hinten rauschen. Das ist immer ganz cool. Da kann man nämlich das Feuer schnell löschen. Man könnte sich auch waschen, falls man den Geruch gegenseitig nicht mehr erträgt. Und ja, mit einem Wasserfilter vielleicht auch das Wasser trinken. Und genau, wie Tobias, wie du gesagt hast, man bleibt schön trocken. Ja, es hat eigentlich nur Vorteile. Also ökologisch ja, ist das eine, aber wir machen hier nichts mehr. Hier darf sich die Natur auch frei wieder entfalten. Aber jetzt entfaltet ihr euch erstmal.
Genau, aber wo übernachten wir? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es relativ eben ist, würde ich sagen.
Das klingt gut.
Und wenig Wurzeln unterm Rücken, wenn wir auch ganz recht.
Aha, à la Prinzessin auf der Erbse. Aber es ist Tatsache so, du merkst da jeden Zapfen, jedes Steinchen. Ja.
Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen rein. Lassen wir hier mal stehen. Und dann gucken wir mal.
Ich bin gespannt, was euch aussucht.
Ich würde, glaube ich, auch gar nicht zu nah am Bach übernachten, weil das kann auch störend sein, ne?
Ja, wenn man Wasser rauschen hört, dann muss man öfter selber rauschen lassen. Das ist nicht angenehm, wenn man aus dem Schlafsack steigen muss, so nachts um 2 im Stockdunklen.
Die Platz sieht sogar gar nicht so schlecht aus, wie ich zuerst gedacht hätte. Wenn man die Alternativen hier vergleicht.
Also.
Ich bin überlegt, aber da vorne wird es halt wieder nasser, ne? Da wo das alte Podest ist.
Weil guck mal hier links, das ist doch so ein leichtes Plateau, oder?
Ja.
Ja. Ja. Da oben läuft halt der Weg lang, ne? Da weiß ich nie, ob das. Aber es ist schon, glaube ich, besser da auf der. Also eben schlafen ist schon am angenehmsten, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Schlafsack rutscht man bei jedem Mal umdrehen ein Stück runter. Und du liegst nachher irgendwo morgens. Also das würde ich auch empfehlen.
Ja, also ich würde, glaube ich, dann weiter nach unten gehen.
Also doch am Bach.
Doch
also
am Bach.
Doch nachts raus.
Ja, das ist ein bisschen weiter weg vom Weg. Und ich muss dazu sagen, ich habe im Dunkeln keine Angst. Das liegt daran, dass ich nie Horrorfilme geguckt habe, beziehungsweise immer die Augen zugemacht habe, wenn ich Horrorfilme geguckt habe und dann eingeschlafen bin, also mitgeguckt habe. Und das, wo ich tatsächlich am meisten Respekt vor habe, ist vor Menschen. Also ich hoffe tatsächlich, dass wir ein paar Tiere sehen hier auch. Aber deswegen würde ich, glaube ich, am liebsten ein bisschen weiter weg vom Weg oben.
Ja, genau. Also der Weg selber ist vom Bach, ja, wie viel sind das so? 60 Meter, 50, 60 Meter. Ich meine, also, hier fährt ja, kaum jemand lang. Da kommt
eigentlich niemand vorbei.
Aber. Ja, also wir hatten das schon mal, es ist leider echt eine Plage. Schlimmer als Wildschweine sind Jagdaufseher, die Männchen machen. Das ist aber hier in dem Fall schon mal geklärt worden, glaube ich, ne?
Ja, ja, in dem Fall wurde es schon mal. Wir hatten es hier schon, hatten es schon mal und jetzt vor kurzem war es, glaube ich, nochmal der Fall.
Also dazu muss man sagen, in eurem eigenen Wald, und das hier ist ja der Wald der Waldakademie, dürft ihr selbstverständlich übernachten und da kann euch auch nichts und niemand dran hindern. Und manche Leute denken aber, sie hätten, wenn sie die Jagd pachten, über die gesamte Landschaft und die Menschheit zu bestimmen. Machen natürlich nicht alle, aber das ist doch relativ weit verbreitet. Und dann machen die hier Männchen und so aller Hilfspolizei. Und da muss man denen halt nochmal klar sagen, wie die Eigentumsverhältnisse geregelt sind. Und dann ist das auch gut. Also das ist das Entspannte. Wenn ihr das so im Wald mal nachmachen wollt, das ist eine Grauzone, das ist in Deutschland nicht geregelt, mit einem Schlafsack sich irgendwo hinzuhauen. Nur da steht dann, sag mal, abends um 11 irgendein Wildschweinjäger vor euch mit der Knarre auf dem Buckel und schnauzt euch an. Das ist halt nicht lustig. Ne? Und deswegen haben wir seinerzeit gesagt, okay, wir kaufen ein Stück Wald, wir möchten eine Ruhe haben und haben das halt dann doch einmal klären müssen. Aber in dem Sinne habt ihr heute sicher eine entspannte Nacht.
Ja.
So, wie sieht's aus? Seid ihr gelandet?
Ja, ich würde sagen, der Moritz sagt jetzt auch mal was.
Ich denke auch. Wir haben uns hier einen sehr schönen Platz rausgesucht und werden jetzt mal versuchen, die Fläche ein bisschen freizuräumen, dass wir nicht so viele Zapfen im Kreuz haben, wenn wir liegen. Und dann wird das bestimmt sehr gemütlich heute Nacht.
Mhm. Naja, genau. Wenn es kalt ist, könnt ihr ja ein bisschen näher zusammenrücken. Ups, jetzt fange ich hier schon gleich an, über Baumstümpfe zu
sprechen. Ja, über den Baumstumpf.
Ne? Erste Gefahr hier. Na gut, gut, dass ich nachher hier vom Acker bin.
Ja, hier sind aber viele Wurzeln, ne?
Ich
würde doch hier hingehen. Hier, das ist doch eigentlich super hier zwischen.
Ja, also meine persönliche Empfehlung.
Ich spanne ja einen Tarp drüber.
Ah, oh, stimmt ja. Ich bin ja immer noch auf dem Asbau-Ural-Trip. Dann habe ich nämlich immer nach oben geguckt und gesagt, okay,
ja,
sieht man Luft.
Auch gut, ne, wenn wir einen Tarp spannen.
Ja,
man
stimmt.
Hat halt den Plus zwischen dem Feuer und uns. Ne?
Das sich wahrscheinlich gar nicht.
Aber so wenn es dunkel ist und ihr wollt in die Schlafsäcke und stolpert dann hier in den Bach, ist dann eine sehr späte Abendwäsche.
So, dann würde ich jetzt einmal sagen, wir machen.
So, das Tarp ist ausgebreitet und soll zwischen den Bäumen befestigt werden. Moritz, du bist Knotenfachmann oder wie sieht das aus?
Ich habe mir heute Morgen ein 2-Minuten-Tutorial mit dem besten Survival-Knoten angeschaut. Es war ein Bow davor, aber den Rest habe ich vergessen. Aber ich glaube, die Form bekomme ich noch halbwegs hin.
Wie der heißt, ist ja wurscht, aber du kriegst den noch geknotet.
Ich denke schon. Die Frage ist, ob er hält, aber ich bin da ganz guter Dinge gerade.
Und ansonsten guckst du nochmal nach? Nein, weil du hast dein Handy nämlich nicht mitgenommen.
Genau, das ist auch übrigens noch ein Teil der Challenge. Also ich möchte erstmal vorab sagen, dass die Survival-Events in der Waldakademie, das machen Leute, die sich sehr gut auskennen. Das sind nicht wir.
Also nicht wir. Ne?
Also, ja, du kennst dich auch aus. Aber
ja.
Also und ich, wir machen das jetzt wirklich eigentlich nur just for fun und nehmen euch mal mit. Genau, aber unsere Handys haben wir tatsächlich, ich habe eins mit, aber aus. Wir haben hier unten sowieso keinen Empfang. Und der Moritz hat seins direkt zu Hause gelassen.
Ja, cool. Kann man eigentlich nur empfehlen. Wir haben diesen Spot hier nach verschiedenen Kriterien ausgesucht, als wir dieses Waldstück gekauft haben. Aber das trifft ja auch auf Waldstücke zu, wo ihr jetzt einfach so mal übernachten wollt, vielleicht in Rücksprache mit den Waldbesitzenden. Könnt ihr ja fragen, dann dürft ihr das. Auf was sollte man achten? Also, es sollte ein tiefer Taleinschnitt sein, weil man dann außer Flugzeugen nichts mehr hört. Also, es ist unglaublich, wie weit man auch noch das weiteste Dorf hört, wenn da Hunde bellen, der Trecker wird angeworfen, Berufsverkehr, keine Ahnung. Also ein tiefer Geländeeinschnitt, der das abschirmt. Wir haben die Nordseite, da wird es im Sommer nicht so heiß. Wir haben eben das Bachtälchen hier und, das ist uns schon auch wichtig, wir haben keinen Handyempfang. Weil, ich kann mich davon auch nicht frei machen, man zuckt dann eben doch immer und schnell nochmal E-Mails checken. Nein, wir wollten uns entspannen. Und das kann man hier sehr gut, weil man kann das Handy zücken, aber außer Fotos machen und angucken kann man hier eben nichts mehr.
Genau. Das ist auch, wir haben Kamera-Equipment natürlich einiges dabei, ganz viele Akkus, die GoPro. Das ist natürlich, wir begleiten das ja für den YouTube-Kanal der Waldakademie. Aber ansonsten sind wir wirklich nur das, was wir am Körper haben, plus halt das Tarp. Ne?
Jetzt muss ich mal ganz kurz zu Moritz rübergehen. Moritz, warum knotest du das jetzt in dieser Höhe fest?
Ich denke, es ist ja nur zum Schlafen da. Also wir werden uns da gemütlich reinlegen und dann haben wir wahrscheinlich noch ein breiteres Shelter. Ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich ganz angenehm, wenn wir uns da noch ein bisschen nach links und rechts rollen können und noch ein bisschen Platz haben, um voreinander auszuweichen in der Nacht. Genau, mal schauen, ob das die richtige Wahl war. Aber ich denke schon.
Ich frage mich deswegen nach. Ich hätte jetzt instinktiv, also das hast du, du bist ein bisschen kleiner als ich. Ja. Ne? Moritz ist übrigens mein Neffe, Tobias ist mein Sohn und Tobias managt die Waldakademie. Ich selber bin hier quasi Zaungast und bin auch ganz froh drüber. Weil wie gesagt, hatte ich schon gesagt, ich möchte hier nicht übernachten, ich möchte lieber ins weiche Bett. Also wir kommen noch auf die Höhe zurück. Mhm. Ich hätte jetzt instinktiv gedacht, ich will hier stehen. Mhm. Du nicht? Ne? Das ist ja noch... Ja. So mal so maximal unterkante also Kinn.
Halshöhe,
ne?
Genau, ja.
Weil, warum? Wegen den Seitenwänden, dass sie bis auf den Boden gehen? Oder?
Genau, dass es da einfach dann nachts nicht reinzieht, dass wir wirklich zu den Seiten das schön runterziehen können. Genau.
So, also zu viel frische Luft ist auch nicht gut.
Nee, das stimmt.
Okay. Während die beiden hier aufbauen, das dauert einen Moment und ich selber wollte ja nur eine Podcast-Folgenlänge hier bleiben. Schaue ich schon mal, was man hier essen könnte. Also im Winterwald gibt es nicht so viel. Ich habe neulich mal, vielleicht kennt das jemand von euch, diese Serie Alone. Also werden Leute in Alaska, in der Mongolei, sonst wo ausgesetzt und sollen da 100 Tage überleben. Und es ist immer Herbst und geht dann in den Winter rein. Und das sind alles Expertinnen und Experten für Survival. Wurde auch extra darauf hingewiesen. Und dann sieht man mal, wovon können die sich ernähren. Das geht praktisch nur über Jagd. Also man muss Tiere schießen und zwar möglichst fetthaltige Tiere oder eben Angeln, Fische, ne, die haben auch sehr viel Fett. Jetzt kommt bei uns dazu, wir sind Vegetarier, Schrägstrich Veganer, wir wollen das nicht, Tiere töten. Ansonsten kann man so, Stichwort Insektenlarven, Regenwürmer, da kriegt man schon richtig was zusammen. Also man kann Regenwürmer ja zum Beispiel raustrommeln aus dem Boden. Ja, dann denken die, es regnet, die haben ja Angst vor Regen, kommen dann raus, wenn sie das Trommeln hören, weil sie denken, sie ertrinken in ihren Höhlen und dann kann man die holen. Und das sind hunderte von Kilo, die man da, also man braucht natürlich Zeit, aber auf so einer Waldwiese rausholen könnte. Aber wer will das? Ne? Also wir wollen das ja nicht, aber das wäre schon mal eine Nahrungsquelle, muss man dann auch gut durchkochen oder braten. Ich habe das früher mal gemacht. Es schmeckt wie Hühnchen. Aber ich mache es halt nicht mehr. Deswegen fallen auch Insektenlarven weg, die man unter Baumrinde schauen kann. Also wenn ihr sowas noch esst, tierische Sachen, dann könntet ihr mal schauen unter, ja gerade es liegen ja überall so umgestürzte Fichten und so Fichtenstücke. Und wenn man diese, ja wenn die schon so ein Jahr da rumgammeln, dreht man die Unterseite mal nach oben, rollt die nach oben und dann hebt man die Rinde ab und dann sieht man, da krabbelt alles Mögliche. Also könnte man auch. Nochmal, es ging ja nur um den Fall, dass man wirklich überleben müsste. Müssen wir aber nicht. Also wäre unser Thema pflanzliche Ernährung. Deswegen komme ich gerade auf diese Serie Alone. Die haben dann teilweise Rinde gekaut, von Kiefern zum Beispiel, weil sie anscheinend gelesen haben, dass diese Bastschicht, ich muss gerade hier durch den Bach gehen, wo das nicht so matschig ist, ne, geht, dass man diese Bastschicht essen könnte.
Also man kann natürlich alles essen, man kann auch Holz essen, aber die Frage ist, ist es nahrhaft? Und die Bastschicht ist eben nicht nahrhaft. Es geht ums Cambium. Das haben die anscheinend nicht verstanden. Das Cambium ist die Wachstumsschicht zwischen Holz und Rinde. Also nach innen wird dann Holz abgeschieden in der Wachstumsperiode, nach außen Rinde. Und dieses Cambium schmeckt wie Mohrrüben. Super nahrhaft. Gibt es aber allerdings nur also erntbar so von März bis Juni. Da muss der Baum im vollen Saft sein, weil es eine ganz dünne Schicht ist, glasklar. Und wenn die saftig ist, dann kann man die erstmal die Rinde abschälen, ne, von einem umgefallenen Baum, also bitte keine lebenden Bäume, aber der noch richtig frisch ist. Und dann die Rinde abschälen und mit dem Messer flach über das Holz gehen, da hebt sich diese Schicht ab. Schmeckt wirklich ganz gut. Aber das geht halt im Herbst und Winter nicht, weil der Baum hat dann das Wasser aus dem Stamm so weitestgehend gezogen. Die Rinde sitzt bombenfest. Man kann dieses Cambium im Winter nicht abschälen. Und das hat man in der Serie halt gesehen. Da mampfen die irgendwelche Rindenteile. Also es gibt Magenprobleme und sonst nichts. Also da kann man sich nicht von ernähren. Was könnten wir noch machen? Ich sehe hier zum Beispiel Löwenzahn. Löwenzahn, die Wurzeln gehen sehr tief, teilweise bis zu 3 Meter. Aber das obere dickere Stück, das ist so, ja, ein bisschen dicker als Bleistift dick. So die oberen 10, 20 Zentimeter, die kann man mal mit einem Grabestock rausbuddeln. Sauber machen im nächsten Bach. Ne? Dazu ist ein Bach halt gut, sonst knirscht es sehr zwischen den Zähnen. Und da merkt man, es hat so leicht süßlich, herzhaft, ein bisschen bitter auch Geschmack. Den Löwenzahn kann man übrigens sehr schön in kleine Stücke schneiden. In einer Pfanne, so man denn eine hat, rösten, zermahlen und so eine Art Kornkaffee. Ne, so schmeckt das. Leicht süßlich, bisschen bitter. Also gar nicht schlecht. Vor allem, je länger man draußen unterwegs ist, desto besser schmeckt das, weil das so einen leichten Zivilisationsanklang hat. Und ja, also wenn man so 2 Tage unterwegs ist, so am zweiten Tag stellen sich schon so ein bisschen Gelüste ein. Und da kann so ein Löwenzahnkaffee ganz gut helfen. Eine andere Möglichkeit, wenn man pflanzlich unterwegs sein möchte, sind Eicheln. Eicheln, ich guck mal gerade hier. Also hier stehen überall Eichen. Ich weiß jetzt nicht, ob die dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr im Herbst Eicheln getragen haben. Ich schaue mal hier. Sehe ich jetzt keine Mist. Kann aber sein, dass da welche waren, weil Wildschweine suchen die wirklich systematisch ab. Und dann sind sie halt weg. Also in einem sogenannten Mastjahr, wo die richtig runterprasseln und die Wege richtig voll liegen, da kann man die halt flott einsammeln. Man kann die schälen, kleinschneiden und dann muss man die wässern, weil die Gerbstoffe raus müssen. Die sind ungenießbar, ungewässert. Da muss man die ja mehrfach wässern, das stundenlang stehen lassen, das Wasser wieder wegschütten. Aber bei so einem Survival-Trip hat man ja Zeit. Und die sind wirklich nahrhaft. Ne, da kann man Mehl draus machen, irgendwas backen oder, keine Ahnung, kann es auch so essen, zu Mousse zerstampfen, kochen, keine Ahnung. Also alle möglichen Arten und Weisen zubereiten. Hat man übrigens auch nach dem Krieg gemacht, in der Not. Ne? Also untergemischt unter Mehl, um das zu strecken zum Beispiel. Also Eicheln sind super, wenn man sie denn findet. Aber ich gucke nochmal. Also hier stehen überall Eichen an der Böschung hier zu unserem Wäldchen. Nee, keine einzige. Ist auch nicht zu fassen. Ja, ne, also so sieht das aus mit der pflanzlichen Ernährung im Wald. Ich bin mal gespannt. Ich bleibe ja nur ein bisschen hier, um die Lagererrichtung so ein bisschen mitzuverfolgen, um euch noch so ein paar Hintergrundinformationen zu geben und werde natürlich nach Abschluss des Wochenendes Tobias mal befragen, wie es denn war und was sie so erlebt haben. Ja, aber mit pflanzlicher Ernährung, muss man ganz ehrlich sagen, ist im Winter im Wald nicht viel los. Im Sommer kein Thema, also gerade im Frühjahr geht das wirklich gut. Aber in der kalten Jahreszeit, wenn man wirklich überleben müsste, dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben und man müsste auf Tiere zurückgreifen. Also für uns wäre das dann halt nichts, aber wenn man überleben müsste, könnte man das tatsächlich ganz gut. So, jetzt kommen wir nochmal an den Bach hier. Und wenn man einen Bach durchqueren muss, wie macht man das am besten? Die meisten Leute versuchen drüber zu springen mit einem großen Satz und landen dann häufig im Matsch, im Uferbereich. Nein, also so durchquert man einen Bach nicht. Ein Bach ist in der Regel in der Mitte am wenigsten schlammig. Da sieht man nämlich die Steine rausgucken, das mache ich jetzt auch. Da, wo Steine sind, kann man drauf treten, da ist fest, da ist immer fest. Und dann steht man sauber, man sieht ja, wie tief der Bach an der Stelle ist. So, ich mache das jetzt mal. Ja, genau, dann sinke ich nicht ein. Und vor allem spart man sich Sprünge, bei denen man nur komisch aussieht und im Zweifelsfall dann doch ins Wasser fällt. Also im Wald nicht springen. Ist ja auch die Verletzungsgefahr halt relativ hoch. Man kann ausrutschen, sonst irgendwas. Schön bedächtig gehen und den Tritt so suchen, dass man sicher festen Untergrund hat. Und das sind im Bach eben Steine. So, ich streife hier noch ein bisschen durch den Wald und denke mal gerade an das Thema Feuerholz. Das wird die beiden ja auch noch beschäftigen. Feuerholz, es hat ja hier viel geregnet im Winter. Wo holt man sich das Feuerholz? Das Feuerholz holt man sich am besten, gerade in so einer Fichtenplantage, von den Bäumen. Das sind, also zumindest zum Anzünden, das muss ja richtig trocken sein. Und selbst wenn es insgesamt nass ist, an den Bäumen ist das Holz immer am trockensten, und zwar die abgestorbenen Äste. Die sind unter der Krone wie unter einem Regenschirm, schön luftgetrocknet, brennen gut, während das Holz, was am Boden liegt, das saugt sich voller Feuchtigkeit. Das qualmt und das brennt nicht richtig. Übrigens, wenn ihr, also bei Waldbrandgefahr soll man es ja sowieso nicht machen, aber auch grundsätzlich gilt, dieses kleine Reisig nur zum Anzünden nehmen. Weil wenn man das reinschmeißt in ein größeres Feuer, da gibt es ja einen entsprechenden warmen Luftaufwind, und diese Rinde, das ist das, was die Funken macht. Das ist meistens gar nicht das Holz oder weniger, das sind trockene Rinde und Nadeln, die dann im Feuer sich ablösen und dann brennend bzw. glühend aufsteigen und die Waldbrandgefahr enorm erhöhen. Haben wir heute nicht. Es hat viel geregnet. Es regnet, glaube ich, jetzt gerade schon wieder so ein bisschen. Aber nur generell. Ne? Also da sollte man schon aufpassen. Und wenn man die Waldbrandgefahr eben ganz stark verringern möchte, dann würde man Holz ohne Rinde verfeuern. Und dann entstehen eben nicht so viele Funken, weil das ist ja das Gefährliche, der Funkenflug. Jetzt auch nochmal, ich nehme natürlich parallel auch nochmal ein bisschen auf hier für unseren Podcast. Also die Schlafunterlage. Ich sag's nur deswegen, weil Tobias filmt auch ein bisschen. Unterlage. Also am allerbesten ist frisches Fichtenreisig, also grünes. Da kriegt man eine richtig tolle Wanne gebastelt. Da rollt man nachts nicht raus. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das bei euch hier ist. Ist super gut gepolstert, wirklich fast wie im Bett zu Hause. Aber man müsste dazu Bäume fällen. Und Tobias hat gesagt, nein, das möchte ich nicht. Kann ich auch verstehen. Ist ja auch ein Baumliebhaber, bin ich ja auch. Sind lebende Wesen, muss man nicht für ein Bett fällen. Also Plan B ist dann halt die Isomatte.
Haben wir nicht.
Habt ihr nicht?
Nein.
Nein.
Nee.
Ich habe gedacht, ihr nehmt eine mit. Jetzt bin ich aber sprachlos. Ich bin fest davon ausgegangen, ihr habt eine Isomatte. Ah, habt ihr nicht. So, das heißt, also Bäume fällen kommt aber auch nicht in Frage, oder jetzt doch?
Ne, wir können ja auch. Also wir haben ja gesagt, wir nehmen so ein Messer mit, und mit einem Messer einen Baum zu fällen ist ja auch...
Nein, das ist, dann seid ihr, glaube ich, bis übermorgen dran, und da wollt ihr eigentlich schon wieder aufhören.
Zumindest.
Ach, ja gut. Plan B wäre, richtig, richtig viel Laub zusammenklauben. Dann müsste man da wirklich
gucken. Ne?
Nicht unbedingt. Also, ne, ich glaube, das geht. Müsstet ihr, glaube ich, eine Unterlage nehmen, irgendwas, das Tarp wäre dafür gut gewesen, bevor es aufgehängt habt, wo man es reinsammeln kann, weil ihr braucht wirklich viel. Guck mal, da vorne an der Böschung liegt ja alles voll. Und häuft das hier auf und legt euch in den Laubhaufen. Das ist schon nicht schlecht, aber
ja. Man ist dann aber auch nicht allein, ne?
Das seid ihr ja sowieso nicht. Ja, also das ist immer ganz schön. Aber bei dem Reisig ist das natürlich auch immer gut möglich. Dann hörst du selbst Käfer so laut krabbeln, dass du denkst, da sind Mäuse unten drunter. Also da ist schon ein bisschen Kino. Das muss man schon sagen. Aber ja, ich würde es mit dem Laub machen.
Ja, wir sind ja draußen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Suche.
Jetzt taucht schon das nächste Problem auf. Wenn man das Laub dann hier einfüllt, das rutscht ja links und rechts weg. Zum Glück liegen hier noch irgendwelche Holzstammteile rum von früher, und wenn man da draus so eine Art Bettkasten sich legt, den muss man gar nicht befestigen, einfach nur so eine grobe Form, die natürlich deutlich größer ist als der Schlafsack nachher und als man selber, und füllt diesen, in Anführungszeichen, Kasten mit Laub. Dann hat man schon mal denke ich, eine ganz nette Dämpfung, Isolierung. Wie gut, das sehen wir dann. Es hat sich gerade ergeben, dass doch noch ein zweites Tab da ist. Ja, das sieht aber, was ist denn das? Das sieht aus wie ein Tarp. So, damit kann man jetzt was machen. Es geht jetzt nicht mehr um ein Dach, das ist ja drauf, sondern um Liegen. Habt ihr damit vor?
Ja, wir füllen das jetzt einmal mit Laub voll und klappen das zu und dann haben wir eine Matratze hoffentlich.
Ja, aber die Idee ist doch gar nicht schlecht, weil dann die Frage so, wenn man jetzt hier über den Bach jedes Mal mit einer Hand voll Laub, also das Laub liegt leider auf der anderen Bachseite, müsste man jedes Mal mit einer Hand voll Laub rüberkommen, so kann man das Tarp füllen und hat gleichzeitig eine Matratze, das ist ein Gang.
Wir können ja mal ganz kurz rübergehen und wir können, während wir das Laub sammeln, das ist ja relativ langweilig, können wir mal überlegen, wie wir oder ob wir überhaupt irgendwas essen können, was vegetarisch ist.
Ja, ich habe das gerade schon mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer resümiert, aber da wart ihr ja nicht dabei. Aber ihr wollt ja selber gucken, ne? So, jetzt muss ich erstmal über den Bach springen hier. Also in dem, ich hatte ja gerade so schön gesagt, man tritt immer in die Mitte rein, wo die Steine sind. In diesem Teil ist es allerdings viel zu tief und hier sind auch keine Steine. Das wäre also doppelt blöd. Und deswegen muss ich jetzt hier trotzdem springen. So. So, genau. Und hier kann man schön füllen. So, und du wolltest mal erzählen, was du hier essen willst. Jetzt bin ich mal gespannt.
Also ich habe jetzt überlegt, also jetzt nicht, was ich wirklich essen will, aber tatsächlich... Man findet jetzt Hagebutten, würde ich sagen. Könnte man noch ein paar finden.
Ah, stimmt, stimmt.
Da wollte ich mal ein bisschen nachgucken. Ansonsten wird es eng. Also ich mache so mal klar, also es gibt schon ein paar erste Wildkräuter, die hier wachsen. Aber hier unten ist es relativ dunkel und kalt. Deswegen habe ich jetzt zumindest eben noch nichts gesehen. Und Winterpilze könnte man Ausschau halten. Aber da habe ich jetzt auch noch nichts gesehen. Aber wir haben ja die nächsten Tage genug Zeit, mal zu schauen, was man hier so findet. Und... ja, also klar, so ein paar Wurzeln von Wildkräutern könnte man essen, aber wie gesagt, das ist hier alles noch schwer zu identifizieren. Hier ist echt noch wenig los.
Aber ich habe da Brombeeren gesehen, die Blätter, da könnte man doch einen schönen Tee draus machen,
stimmt,
oder?
Stimmt, genau. Ich hätte auch, ja.
Und ich überlege gerade, Knospen?
Ja, Knospen kann man auch, also ich, klar, so Lindenknospen kann man, glaube ich, ganz gut essen.
Theoretisch könnte man auch Buchenknospen essen, aber ja, für alles immer die Frage, gibt das genug her?
Ja, ja, ich bin auch immer am Überlegen, ob man jetzt, wenn man so wenig isst, ob das nicht irgendwie so den Magen dann in Gang bringt und ob man dann nicht einfach noch mehr Hunger kriegt als weniger.
Interessante Überlegung. Das gibt es bei Hirschen übrigens auch. Also Hirsche, der Mensch macht das ja auch, fährt den Stoffwechsel runter. Also Hirsche fahren den Stoffwechsel runter im Winter und die können an der Futterraufe sozusagen verhungern, weil die, ja, die werden ganz träge, der Magen verkleinert sich und wenn man die füttert, dann kommt der Stoffwechsel richtig auf Tour. Das Heu gibt aber nicht so viel her und dann können die tatsächlich verhungern. Also ich zumindest schon mal gehört, klingt auch plausibel. Das war ja deine Überlegung, lieber gar nichts als nur so ein bisschen.
Ja, ja, wir schauen jetzt mal, was sich hier so findet. Ansonsten, klar, also wir hatten ja auch mal überlegt, wenn man irgendwo einen frisch gefällten Baum hat, könnte man ein Cambium essen.
Ja, aber im Winter,
schwierig,
ich vorhin,
ne,
schon mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erzählt, ist jetzt so fest angebacken, das wird nichts. Ne? Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ich selber, also während ihr hier das Tarp voll schaufelt und euch für die Nacht vorbereitet, bereite ich mich mal auf den Betriebssport vor. Das gibt es nämlich auch in der Waldakademie. Dass alle schön fit bleiben, gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Ihr habt das hoffentlich auch. Und dann werden wir uns am Sonntag oder Montag mal darüber unterhalten, was ihr hier alles erlebt habt. Ne?
Ja, dann. Ja. Wünsche ich viel Spaß und ja.
Wünsche euch auch. Und ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht.
Ich glaube, das reicht noch nicht.
Übrigens. Das sieht aus, als wäre es eine harte Nacht. Ich wünsche euch eine gute. Dann ja, bin ich mal gespannt, was er so herzaubert.
Ja.
Bis übermorgen.
Das Wochenende ist vorbei und wir sitzen jetzt im schönen, warmen Büro der Waldakademie. Und also ich meine, ich persönlich war ja sowieso zu Hause. Ich habe natürlich ein bisschen gearbeitet, aber ich lag auf der Couch und habe ordentlich leckere Sachen gegessen. So, Tobias, ihr wart jetzt die ganze Zeit draußen. War's gut oder Daumen rauf, Daumen runter?
Doch, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, finde ich. War grundsätzlich eine wirklich super schöne Sache. Allerdings war es doch schwerer, als ich gedacht habe. Und zwar nicht jetzt das, also draußen übernachten und sowas, habe ich ja schon etliche Male gemacht, sondern also von Feuer machen bis das Thema Essen, das waren schon, ich sag mal, anstrengende, geistig, mental fordernde Dinge.
Also apropos, das hast du schon ein paar Mal gemacht. Ich erinnere mich dran, als früher als du klein warst und noch im Forsthaus gewohnt hast. Kannst du dich daran erinnern, da wolltet ihr beiden, du und deine Schwester, die draußen im Heustall übernachten. Alles hergerichtet, ne, mit Schlafsack und Decken und Essen und Trinken. Und das Ganze hat wie lange gedauert? 1 oder 2 Stunden?
Ich weiß nicht, aber wir waren bestimmt auch noch sehr klein.
Ja, genau. Okay, aber erzähl mal weiter.
Ja, also wir hatten das Essen. Genau, ich fange mal mit dem Thema Feuer an, weil das habe ich mir tatsächlich leichter vorgestellt. Das war am ersten Abend oder Nachmittag war schon relativ starker, oder was heißt starker? Es war leichter Nieselregen. Ich weiß gar nicht, was ist ein starker Nieselregen? Also es war leichter Nieselregen und war halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, aber trotzdem waren wir da noch guter Dinge, dass wir das mit dem Feuer gut hinbekommen. Wir hatten so einen Magnesiumstick, also wo man so Funken, also ein Metallstück drüber reiben kann und dann kommen da so Funken. Hatten ein bisschen Hanf mitgenommen, also dieses getrocknete Hanf, nicht das zum Rauchen.
Andere wäre jetzt ja auch legal, wenn es, aber gut.
Naja, hatten wir auch nicht dabei. Aber wir haben dann so ein bisschen getrocknetes Hanf mit, das brennt quasi wie Zunder oder ist in dem Fall fungiert wie Zunder. Und das hat auch schnell angefangen zu brennen, aber dieses feine Reisig, was wir dann in dem Fichtenwald da gesammelt haben, das war einfach so feucht, das hat kein Feuer gefangen. Und das heißt, wir hatten 2, 3 Versuche gemacht, wir waren insgesamt bestimmt eine Stunde damit beschäftigt, Feuer zu machen. Und es hat einfach nicht geklappt, weil alles so feucht und klamm war. Und das war schon am ersten Abend dann irgendwie so ein bisschen demotivierend, weil es wurde ja schon relativ früh dunkel, ist ja noch relativ früh im Jahr. Und ich meine, wenn es um 7 Uhr dann dunkel ist, ne, was macht man dann noch groß? Ne? Dann kann man sich ins Bett legen, noch ein bisschen unterhalten, aber es wird ja auch erst sehr spät wieder hell. Und dadurch hat man eine sehr lange Bettzeit, sage ich mal.
Ja, und sagen wir so, ihr hört den Podcast jetzt natürlich diese Folge ein bisschen später, weil wir das so ein bisschen zeitversetzt alles aussenden. Aber, also von wegen spät hell, früh dunkel, da unten in dem Loch, sage ich jetzt mal, also es ist ja ein Bachtal, also despektierlich Loch, unter den dunklen Fichten wird es halt sehr viel früher dunkel als draußen im Freiland. Ne? Also das sollte man nicht unterschätzen, weil man dann eben nichts mehr machen kann. Ne? Außer man rammt sich da irgendwelche Äste ins Auge, weil es halt dunkel ist.
Ja, genau. Wir hatten ja auch kein künstliches Licht mit dabei. Das heißt, man kann auch wirklich, wenn kein Feuer da ist, kann man auch nachts nicht mehr viel rumlaufen. Wir hatten noch eine kleine Nachtwanderung gemacht, auch an dem Abend über die Wege. Man kann sich dann, wenn man so ein bisschen nach oben guckt und quasi über den Wegen stehen ja keine Bäume, logischerweise, und dann kann man sich so ein bisschen da am Himmel orientieren. Aber wir haben uns, das ist eine Strecke, ich bin die wirklich schon 100 Male gefühlt gelaufen in meinem Leben. Und trotzdem haben wir uns einmal kurz im Dunkeln verlaufen, einfach weil ich die Einfahrt dahin verpasst habe. Ja, also es ist wirklich unvorstellbar, wie dunkel es ist, wenn man kein Licht mit dabei hat.
Ja, also und was man sich sonst so vorstellt, was machen denn die Geräusche? Die Nachtgeräusche, die schauerlichen Schreie, die da durch den Wald gellen. Na, wie war's?
Im Prinzip haben wir gar nichts gehört. Also nur für die Aufnahme, die das ist ja Anfang Februar gelaufen. Und da war es wirklich noch sehr ruhig.
Ich glaube, das ist im Sommer genauso. Weil Anfang Februar, also wenn man mal überlegt, wer macht denn eigentlich Krach? Das sind Eulen, das sind Füchse, also alle möglichen, die da so paarungstechnisch unterwegs sind oder ihr Revier markieren oder sonst irgendwas veranstalten. Und also zum Beispiel beim Waldkauz, da ist so diese zweite Balzperiode dran, da geht's eigentlich ab. Also man hört da nicht viel. Oder nix, ich habe gar nichts gehört.
Morgens haben wir ein paar Vögel zwitschern hören, aber ansonsten, also abends und nachts war wirklich gar nicht. Also ich hätte gern was gehört tatsächlich. Ja. Also ich hätte auch gern was gesehen, ob jetzt mal ein Wildschwein irgendwie durchs Camp läuft oder ein Reh oder sowas. Finde ich eigentlich immer ganz schön. Aber es war wirklich leider gar nichts. Ich habe mich auch morgens am ersten Morgen dann bin ich auch nochmal rausgegangen. Der Herr Moritz hat noch geschlafen morgens. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr schlafen und dann bin ich aufgestanden und wir hatten ja die Kameras dabei, dann bin ich auch mit der Kamera raus und habe mich an den Wegesrand gesetzt und dann ein bisschen gewartet. Und das ist ja so ein Bachtal, ein ganz ruhiges, also da ist ja sonst nichts, keine Bebauung, kein gar nichts. Und habe mich dann wirklich mal eine halbe Stunde hingesetzt und habe gehofft, dass vielleicht irgendwas vorbeikommt. Und ruhig sitzen ist was, was mir sehr schwer fällt. Ja, habe mich aber dann wirklich eine halbe Stunde zusammengerissen und trotzdem nichts gesehen.
Und das ist alles ganz normal, obwohl das hier voller Wildtiere ist. Also Deutschland hat ja eine der höchsten Säugetierdichten der Welt, also in Bezug auf Rehe, Hirsche, Wildschweine, so große Säugetiere. Man sieht nichts, man hört nichts, ganz, ganz typisch. Und auch, dass es nachts im Wald sehr leise ist. Der Wind schläft häufig ein. Ich meine, die Sonne scheint nicht, ne? Und dann heilt sich die Atmosphäre nicht so auf. Es gibt eben nicht so viel Wind. Außer man hat eine Sturmwetterlage. Aber ansonsten ist es nachts im Wald wirklich ruhig. Und gut, manche Leute kommen aber mit der Stille nicht zurecht. Das war aber auch wurscht. Gut, du bist ja im Forsthaus aufgewachsen.
In dem Fall ja Uhren ticken im Forsthaus, ne? Aber so ganz still ist es ja nicht. Nee, aber also es hat mich überhaupt gar nicht also ich habe sehr gut geschlafen, überraschenderweise. Und wir hatten ja nur diese, ja, wir hatten ja so ein Tarp, das haben wir mit Laub gefüllt und zusammengeklappt. Und das ging erstaunlicherweise sehr gut. Der Moritz ist ab und zu auf mich gerollt, weil wir so doch so ein bisschen im Hang waren. Aber wir haben ja zum Glück so mit so noch so Begrenzungen mit Baumstämmen gemacht.
Na, vielleicht hat er auch Angst gehabt.
Das glaube ich nicht. Haben noch morgens auch noch sehr gut geschlafen. Ja, und dann habe ich morgens auch schon alles fürs Feuer vorbereitet. Und zwar über Nacht hat es auch nicht geregnet oder so. War dann auch alles ein bisschen trockener. Und dann habe ich wirklich ganz viel kleinen Holz geraspelt und wirklich alles schon neben das Feuer gelegt, damit wir wirklich, diesmal durfte nichts schief gehen. Und dann hat es auch mit dem Feuer morgens geklappt, haben wir erstmal das Feuer groß gemacht, damit da viel Glut ist, weil wir wollten noch ein bisschen auf Nahrungssuche gehen. Und ja, das erste Erfolgserlebnis, ne? Feuer, das ist irgendwie was Schönes dann.
Also ohne Feuer ist natürlich gar nichts. Vor allem hat man dann auch Licht abends, ne?
Ja, und auch Wärme, ne? Ist ja trotzdem, ja. Wir hatten nachts, glaube ich, so um die 2 Grad. Und wenn man dann morgens aufsteht und sich ein bisschen dran wärmen kann, ist schön. Wenn man mal irgendwie einen Tee kochen kann, ist ganz schön.
Ja, stimmt. Also zu essen habt ihr ja nichts gefunden, hast ja erst schon erzählt, aber Tee.
Was ja, also wir sind erstmal losgegangen am nächsten Morgen. Dann haben wir so einen 3,5-stündigen oder 4-stündigen Spaziergang gemacht. Sind wirklich lang durch dieses Bachtal gelaufen, haben so ein paar Bucheckern noch gefunden. Eine war sogar noch gut, aber alle anderen waren wirklich schon gammelig oder am Keim. Und die am Keim sind, die will man ja nicht einsammeln. Und
warum? Weil du Mitleid mit den kleinen Buchen hast.
Ja, genau. Ah, ja, auch wenn die sich doch da gerade ansiedeln, dann ist das doch, dann möchte ich die da nicht stören. Und ja, das war wirklich ziemlich erfolglos. Und auch die, selbst so Brennnesseln, wo man irgendwie sich mal irgendwie so Brennnesselklöße oder sowas machen könnte oder einen Brennnesseltee, die waren wirklich 1-2 Zentimeter über dem Boden. Und wenn da noch, also wenn man da wirklich so viele Pflanzen machen muss, damit man überhaupt irgendwie so einen Minimaleffekt hat, dann finde ich das auch irgendwie blöd. Deswegen, wir sind auch an Douglasien vorbeigekommen, haben wir uns ein paar Douglasien-Triebe abgemacht und erstmal so gegessen. Das ist tatsächlich, wenn man keine Zahnbürste hat, sogar auch ganz erfrischend mal im Mund, wenn man mal irgendwie, weil es schmeckt ja sehr, schmeckt schon sehr ja nach diesem Orangeat. Man könnte dadurch, dass viele Toilettenreiniger diesen Zitrusgeruch haben, ist das auch was man irgendwie so ein bisschen damit assoziiert. Also aber
schmeckt nach Klostein,
finde ich. Ja, so minimal finde ich schon, ja.
Ich hoffe, du hast ihn nicht mal probiert.
Schmeckt so wie Klosteine riechen.
Ja, okay.
Das nee, ist schon deutlich besser. Nö, dann haben wir da ein paar von so gegessen, haben auf dem Rückweg noch aus so einem Haselnusszweig eine Zahnbürste gebastelt. Dadurch, dass wir nichts gegessen haben, war das natürlich auch nicht ganz so notwendig, aber fürs Gefühl eigentlich ganz schön. Also wenn man da so ein bisschen drauf rumkaut, dann fransen die am Ende aus. Das war eine Sache, die ich noch vom Survival damals von dir noch im Kopf hatte. Und ja, dann sind wir wieder ins Camp gegangen, war auch zum Glück noch ein bisschen Glut auf dem Lager, auf dem Lagerfeuer, und dann haben wir direkt wieder ein Feuer angemacht und haben uns einen Tee gekocht.
Aus
den Douglasien.
Also alles nach Douglasien. Wobei man wirklich sagen muss, diese ganzen Nadelgeschichten, also Douglasie, Fichte, eine Fichte schmeckt ja so zitronig, das ist halt aus frischen Trieben sehr lecker, und das sind ja die verholzten, die schmecken schon mit Abstand deutlich schlechter und dann noch aus dem letzten Jahr noch mal schlechter, also da geschmacklich schon, das war so das Worst Case Szenario.
Ich fand's tatsächlich noch echt gut, vor allem wenn man sonst nichts hat, und dann auch der Tee, wir hatten ja nur diese Emailtassen mit dabei. Mhm. haben die dann so einen kleinen Bereich am Feuer abgetrennt, die Glut da drunter gelegt, dann die Tasse draufgestellt, sodass die, sonst wird die zu heiß. Und das hat wirklich super gut funktioniert, auch mit dem Wasserkochen in der Tasse. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ja, und dann, also ich mit Hunger, ne, das war dann natürlich schon, wurde ein immer größeres Thema. Und irgendwann merkt man auch wirklich so, wie sich alles nur noch um Essen dreht ab einem gewissen Punkt. Ne? Und also wir haben dann noch ein bisschen geschnitzt, wir haben ein bisschen Ton gesammelt und getöpfert. War jetzt nicht besonders professionell, aber so als Zeitvertreib natürlich ganz lustig. Aber das Thema Essen, das war trotzdem immer sehr präsent. Das hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass das einen so beschäftigt und dass man so irgendwie doch merkt, wie viel Tier man doch als Mensch ist. Ja. Und wie sich das alles dann auf diese Grundbedürfnisse reduziert.
Ich meine, das Problem ist auch, muss man sagen, ist dann würde man sagen, ja gut, man kann doch zu Hause fasten, da passiert das doch auch nicht, ne, so Heilfasten und solche Sachen. Ja, aber das hier ist kein Essen plus viel körperliche Betätigung. Plus wahrscheinlich nicht ganz so viel trinken.
Ja, schlechter schlafen.
Schlechter schlafen, also es ist schon kalt, ne, mehrfach Stress.
Wurde auch deutlich, also man hat schon Temperatur, hat man schon, also kann natürlich auch subjektiv sein, aber also ja. Für mich hat sich auch kälter angefühlt, als wir länger nichts gegessen haben. Und es war so präsent im Kopf, dieses Thema Essen dann irgendwann. Das ist schon irgendwie Wahnsinn.
Okay, so, das heißt, dann habt ihr 48 Stunden nichts gegessen. Das Lager dann am Sonntag.
Sonntagmorgen, wir sind dann relativ früh auch los. Ne? Also,
ja gut, gleich.
Also das wurde dann, Essen. Ja genau, wurde dann hell. Und dann haben wir auch direkt quasi alles abgebrochen, also aufgeräumt, wieder eingepackt. Und dann sind wir wieder zur Waldakademie hochgelaufen. Aber es ist schon tatsächlich, also es war uns zu keinem Zeitpunkt langweilig oder sowas. Ne? Wir hatten immer irgendwas, um uns zu beschäftigen. Aber Essen war wirklich, das habe ich persönlich zumindest unterschätzt, wie stark einen das einfach psychisch jetzt belastet, also ne, oder beschäftigt, sagen wir mal so. Das, also vom Bauch her ging es einfach. Das war eine Kopfsache, keine Sache, wie wenn man jetzt irgendwie lange im Büro war und dann abends mit viel Hunger nach Hause kommt und das quasi aus dem Bauch rauskommt, sondern es war wirklich im Kopf.
Gut, also würde ich sagen, hat sich gelohnt, aber das mal zu erfahren
noch. Doch,
mal.
Hat super viel Spaß gemacht. Wir wollen das auch im Sommer nochmal machen, wo man ein paar mehr Sachen draußen zum Essen findet, also wo man einfach ein bisschen was essen kann. Das verschönert das Erlebnis natürlich schon, wenn man sich dann nicht durchquälen muss. Also es war keine, also es klingt jetzt falsch, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber dieses Essensthema, wenn das nicht mehr so ganz präsent ist und man vielleicht im Spätsommer mal irgendwo ein paar Kirschen oder einen Apfel oder sowas
findet. Ja, so stellt man sich das vor.
Am Ortsrand vorbeiläuft.
Ja, da hängen überall Kirschen und Äpfel im Wald. So. Was man vielleicht übrigens auch nochmal erwähnen sollte, wo man das darf und wo nicht. Also wie man das alles richtig macht, auch mit dem Feuer machen und so, das steht übrigens in eurem neuen Buch Waldgeheimnisse, was es jetzt überall gibt. Und also nicht nur das, da steht ganz viel überall, mögliche Sachen im Wald drin, aber unter anderem auch, was man im Wald alles so machen kann.
Was man essen kann, also essen so ein Rad, wie ein Ratgeber aufgebaut.
Genau, Prinzip, und ne? den Kräuterteil, das hat ja das ganze Team geschrieben, den würdest du dir wahrscheinlich vorher nochmal durchlesen dann. Ne? Und also ich müsste das, ich bin kein Kräuterexperte, ist übrigens mal ganz nebenbei, dass viele Leute denken, ich weiß alles. Nee, ich weiß ganz vieles nicht. Ich weiß zumindest das, was ich nicht weiß, hat ja mal irgendein schlauer Mensch gesagt, der hat jetzt einfach mal geklaut. Aber was soll ich sagen? Nein, also wenn ihr das draußen machen wollt, braucht ihr natürlich eine Erlaubnis. Ne? Ihr müsst bei irgendeinem Waldbesitzer oder Waldbesitzer nachfragen, solche Sachen. Und dann kommt es drauf an, ist Waldbrandgefahr und so weiter und so weiter. Also ihr bereitet das gut vor. Fragt mal eine nette Person, hört sich komplizierter an, als es ist. Bei uns ist es so, wir haben ein eigenes Waldstück hier. Auch aus diesem Grund, damit wir sowas ohne große Rücksprache einfach mal machen können. Gibt es übrigens, kleiner Tipp am Rande, auch mittlerweile bei etlichen Bundesländern solche Campingplätze ist eigentlich falsch. Es sind so kleine Plattformen, manchmal noch nicht mal das, Zeltplätze im Wald für 1, 2, 3 Zelte. Da ist ein Plumpsklo in der Nähe, aber nicht direkt dran und eine Feuerstelle. Und das Ganze ist mitten im Wald. Ihr kriegt die GPS-Koordinaten gegen Zahlung von, ich weiß gar nicht mehr genau, 20 Euro oder so. Und dann könnt ihr das ganz offiziell auch in Staatswäldern machen. Also es ist keine große Sache. muss man halt ein bisschen vorbereiten, aber das fühlt sich genauso wild an, wie das, was hier wir bei uns hier machen.
Ja, also kann man mal empfehlen. Wir hatten das mal im Nationalpark Hunsrück-Hochwald gemacht, tatsächlich. Ah. Da gibt es auch so Plattformen und da sind wir auch am nächsten Morgen, also da waren es nachts minus 2 oder 3 Grad auch und dann sind wir auch morgens früh los. Und dann sind wir auf dem Rückweg dann zu Fuß wieder zum aus dem Nationalpark raus. Dann sind wir dann wirklich noch einigen Stücken Rotwild begegnet, die dann da wirklich, keine Ahnung, vielleicht 50 Meter vor uns über den Weg gelaufen cool. sind. Und es war auch, die waren ganz entspannt. Wir standen ganz ruhig da und die sind dann da. Das ist das Schöne, wenn man zu Fuß im Wald unterwegs ist und ja, in den Morgenstunden ganz ruhig. Das ist echt schön. Kann man ganz tolle Dinge erleben.
Also kann man sich alles nur empfehlen. Das ist ein tolles Erlebnis. Und dann weiß man umso mehr zu schätzen, eine Couch, einen Bildschirm und viel zu essen.
Ja, ein voller Kühlschrank. Alles andere habe ich gar nicht so sehr vermisst, den vollen Kühlschrank.
Ah, gut, wunderbar. Okay, also das war mal eine besondere Art von Waldspaziergang, an dem ich ja gar nicht groß beteiligt war. Zumindest nicht an der Durchführung. Also vielen Dank, Tobias. Und schöne Grüße noch an Moritz. Der hat sich inzwischen wahrscheinlich auch wieder erholt und die fehlenden Kalorien dazu gemampft. Und schön, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.